Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge dürfen wir Ellen Westphal und Jochen Schmauck-Langer bei uns im Podcast begrüßen zu dem Projekt Kunst für die Seele, Museum erleben. Schön, dass ihr beiden da seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke.
Insofern sprechen wir dieses Mal mit Experten und Expertinnen. Muss ja gendergerecht hier bleiben. Ellen und Jochen, wir kennen uns ja schon länger und ich fange jetzt mal Ladies First mit dir an. Ellen, du bist Schulleiterin der Johann-Christoph-Winter-Schule in Köln und wir kennen uns letztlich über deinen Mann, den kannte ich vor dir. Und dann über deine Tätigkeit als Lehrerin in der Tat und weil wir recht bald nach der Gründung der Stiftung gemeinsame Kunstprojekte gestartet haben. Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dir und auch zur Arbeit an der Schule.
Ja, ich bin seit 2019 Schulleiterin an der Johann-Christoph-Winter-Schule. By the way, Johann-Christoph-Winters war Begründer des Hennessy-Theaters. 222-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Es ist eine Klinikschule, eine von 8 in der Bezirksregierung Köln und wir unterrichten Kinder und Jugendliche mit zu 80% psychiatrischen Erkrankungen und zu 20% somatischen Erkrankungen. Wir haben 5 Schulstandorte insgesamt und schauen, dass wir die Kinder und Jugendlichen ganz eng begleiten. Wir unterrichten in kleinen Lerngruppen nach dem KlassenlehrerInnen-Prinzip. Ich gendere auch. Und schauen immer eigentlich, was kann der diejenige gerade schon gut, wo braucht es vielleicht nochmal einen anderen Rahmen und nehmen eigentlich direkt bei Aufnahme der SchülerInnen auch so die Perspektive mit in den Blick. Wie kann es schulisch und oder aber auch beruflich im Anschluss weitergehen?
Können die bei euch Abitur machen?
Nee, also das geht nicht. Wir unterrichten.
Oder einen Schulabschluss?
Ja, wir unterrichten tatsächlich Schüler in aller Schulform und auch aller Jahrgangsstufen, also auch tatsächlich AbiturientInnen, die dann jedoch nicht bei uns die Prüfungen ablegen können, sondern schon mal dann Klausuren der Stammschulen begleitet durch unsere Kollegen schreiben. Dann gehen aber die Klausuren zurück an die Stammschulen. Was wir schon machen in wenigen Fällen, in dem Fall, wenn einige wenige SchülerInnen bei uns nachklinisch bleiben, so heißt es, das ist dann per Antrag über die Schulaufsicht, dass wir die anmelden bei den externen Prüfungen. Das heißt, wenn so Schulkarrieren und Schulabschlüsse auf dem Spiel stehen, also nur schwer schaffbar sind über den normalen Weg, dann haben wir die Möglichkeit. Da schauen wir immer ganz individuell.
Schön, vielen Dank erstmal. Jochen, du bist Gründer und Geschäftsführer von Dementia und Art und auch wir kennen uns schon lange. Wir haben uns, glaube ich, mal, aber du, sag mal, was du erinnerst, bei einer Ausstellung kennengelernt. Und ich war von deiner Art, Menschen mit Demenz kunstnah zu bringen, so begeistert, dass wir das für Menschen mit psychischen Krisen übertragen haben. Und so wurde letztlich ein gemeinsames Projekt raus. Aber wie kam es eigentlich zu der Gründung von Dementia und Art? Und seit wann machst du das eigentlich genau? Und wie hat es sich entwickelt?
Ja, das Dementia und Art gibt es seit gut 10 Jahren, also ich glaube insgesamt seit 12 Jahren. Ich komme ja aus einem eher geisteswissenschaftlichen Hintergrund, habe also Literaturwissenschaft, Geschichte und Medienwissenschaft studiert und habe dann eigentlich meinen Traumberuf gemacht, nämlich dass ich geschrieben habe, belletristisch geschrieben habe. Und es hat eine lange Reihe von Jahren gedauert, bis ich die ersten Veröffentlichungen hatte. Und dann hat das eine Reihe von Jahren gut geklappt. Und auch bei namhaften Verlagen, Kiepenheuer oder Ammann Verlag und eine ganze Reihe von Literaturpreisen oder Literaturförderpreisen, also unter meinem Mädchennamen, wenn man so will. Und da irgendwann ging das aber nicht mehr. Da war ich dann nicht mehr erfolgreich, jedenfalls nicht so erfolgreich, wie ich sein wollte. vor allen Dingen auch am Markt. Ja. Und dann wollte ich auf jeden Fall irgendetwas machen, was weg vom Schreibtisch war. Und damals, das war meine erste Begegnung mit dem Arbeitsamt, also heute nennt man das nicht mehr so, oder es war auch meine einzige Begegnung. Und da hatte man mir, weil ich ja sonst nichts gelernt hatte, vorgeschlagen, es gibt eine neue Qualifikation, die dazu befähigt, Menschen mit Demenz eine Alltagsbegleitung und Beschäftigung zu geben. Und das war damals ganz neu vom Gesetzgeber eingezogen, weil es immer mehr Menschen mit demenziellen Veränderungen gab. Das habe ich gemacht. Es war für mich ein Kulturschock, ja. Aber es hat gut geklappt, vor allen Dingen auch mit der Kommunikation. Das war eine 4-monatige Qualifizierung und dazu gehörte auch ein Monat Praxis in einer Pflegeeinrichtung. Also nicht zu pflegen, sondern zu betreuen. Und das war dann nochmal ein Kulturschock, zumal es ich habe vorher in Rodenkirchen gelebt, das war dann Mülheim. Also auch da kam einiges, aber insgesamt von der Akzeptanz der Betroffenen hat es gut geklappt. Und um es jetzt abzukürzen, ich habe dann in einer anderen Einrichtung 3 Jahre lang tatsächlich Menschen mit Demenz halbtägig, weil mehr wurden die Stellen nicht ausgeschrieben, betreut und hatte einen Kollegen in der sozialen Betreuung, der eher von der Musik kam. Und wir haben uns gut verstanden und nach einer Weile haben wir überlegt, es gibt ja immer mehr Menschen mit Demenz, die schon vor ihrer Erkrankung auch kulturelle Interessen haben. Und wie kann man das vielleicht ab und zu beibehalten, auch wenn die mittlerweile in einer stationären Einrichtung sind? Und das war der Anfang von Dementia und Art. Und später ist dann mein Kollege, wir haben das dann am Anfang noch zusammen gemacht, später ist mein Kollege da ausgestiegen, weil er mehr in die Lehrtätigkeit gehen wollte und ich habe mich dann wieder in die Freiberuflichkeit geschmissen. Ja. Und seither ist dann das eine zum anderen gekommen, das heißt, dass Dementia und Art mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Bereich Angebote macht, hörigen Fortbildung.
Das wusste ich gar nicht, dass du mal geschrieben hast. Jetzt muss ich mal glatt heute Abend recherchieren, was da alles so unter deinem Mädchen am erschienen ist. Wie ist der genau?
Ja, Jochen Schmauch, Langer.
Langer.
Also diesmal war es der Mann, der den Namen angehängt hat.
Okay, ich bin sehr gespannt. Das muss ich mir angucken. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, es geht um Kultur und in unserem besonderen Fall und in dem Projekt, über das wir ja sprechen wollen, geht es ums Museum. Das heißt also um die Idee, mit Menschen, die in Krisen sind, die psychische Erkrankungen haben oder psychische Einschränkungen haben, gehst du ins Museum und so sind wir damals auch zusammengekommen. Erstmal wir drei und dann haben wir die Gruppe ein bisschen ergänzt noch, um andere Organisationen und Einrichtungen, die auch Gruppen mit hineingebracht haben. Das hätte aber den Podcast gesprengt, wenn wir jetzt alle mit an den Tisch geholt hätten und wir waren sozusagen so ein bisschen die Geburtsstunde. Ja, erzählt ihr doch mal ein bisschen, wie das aus eurer Sicht gelaufen ist, wie wir mit dieser Umsetzung begonnen haben. Es gab ja die Idee, wir probieren das mal aus, das, was bei Demenz geht, auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Das war, glaube ich, damals unser erster Gedanke.
Wo fange ich an? Ziel. Jochen hat es, glaube ich, ganz zu Beginn mal formuliert. Das Ziel soll sein, dass die Menschen eine schöne Zeit im Museum erleben. Und ich denke, das steht so über allem. Also das gilt zum einen für die Jugendlichen. Wir machen es mit Jugendlichen, so ab Klasse 7, würde ich sagen. Aber das gilt auch für die Erwachsenen, weil dann kam als nächstes ja auch hinzu die Kölnring GmbH. Das heißt, Jochen, du bist ja auch mit psychisch erkrankten Erwachsenen dann ins Museum gegangen. Und für uns war es so, also für den schulischen Bereich, für die Jugendlichen war es so, dass sie ihren Schonraum Schule verlassen haben. Also man muss es sich so vorstellen, die Jugendlichen sind in der Klinik, kommen dann am Vormittag zu uns in die Schule. Und das ist alleine schon ganz oft eine große Herausforderung, überhaupt den Weg zu uns zu schaffen. Und dann sagen wir auch noch als Lehrerin, so jetzt gehen wir ins Museum und gucken uns Hochkultur an. Da kann man sich vorstellen, es schreien nicht alle direkt Hurra. Jedoch ist es dann so, dass wir die meisten Jugendlichen dann auch immer im Tun überzeugen konnten, indem wir es dann einfach getan haben. Wir haben uns auf den Weg gemacht mit Bus und Bahn. Auch alleine das ist schon manchmal schwierig und ein Angang. Und dann geht es im Museum darum, ja nicht um richtig und um falsch, ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, sondern es geht darum, die Eindrücke der Beteiligten zu erfahren, zu erfragen. Und Jochen hat da eine ganz wunderbare Art, dass er wirklich auf Augenhöhe in den Kontakt tritt. Und wir LehrerInnen treten dann auch immer einen Schritt zurück und halten uns zurück und gefragt sind dann die Perspektiven der Menschen, um die es da geht.
Damit unsere HörerInnen sich das auch gut vorstellen können, ich bin ja selber, ich glaube, zweimal bestimmt mitgegangen und muss sagen, es ist, wie du es eben gesagt hast, Jochen hatte eine ganz besondere Art und ich würde fast sagen Gabe oder Begabung. Aber was ist das, Jochen? Was ist deine Haltung, was ist deine Herangehensweise? Weil ich sage mal, Museumsführung kann sich jetzt jeder vorstellen. Was ist das Besondere, wenn sich jetzt jemand, ne, wenn jemand unserer Podcast-Hörer sich das vorstellt, was passiert da im Museum, wie, so dass eben genau diese Atmosphäre entsteht, die Ellen beschrieben hat?
Ja, also einerseits ist es richtig, es geht darum, eine schöne Zeit zu verleben, aber bei mir, ich habe so in mich hineingelächelt, weil das ja auch so ein bisschen tricky ist, so eine Beschreibung, weil mir ist zugleich klar, dass das sowohl für Schülerinnen wie auch für Erwachsene eine herausfordernde Zeit ist. Also ich weiß von den Begleiterinnen, ich sehe es auch den Schülerinnen an, um jetzt nur mal von der Gruppe zu sprechen, dass die hinterher oftmals erschöpft sind und zumal auch zum Teil ja gesagt wird oder beschrieben wird, dass die Konzentration bei den Einzelnen in der Regel oft nach 15, 20 Minuten versiegt, ja, oder deutlich abnimmt und die Führungen, die wir gemeinsam machen, dauern in der Regel wenigstens 60 Minuten und die allermeisten Jugendlichen, die halten darüber über diese Zeitspanne durch. Warum? Ich mache das auf diese durchgehende Interaktivität. Ich führe das darauf zurück, ja, dass das wirklich von mir von vorne bis hinten durchgezogen wird und nicht, dass ich in etwa am Ende einer Bildbetrachtung dann viel erzählt habe und zum Schluss dann nochmal frage, ob da jemand noch etwas sagen möchte oder ob man eine Frage hat, sondern die Wahrnehmungen, das Entdecken, wie ich das nenne, das kommt von den Schülerinnen her oder von den Besucherinnen, die in der Gruppe sind. Niemand muss etwas beitragen oder sagen, aber jeder ist eingeladen. Und bei Wahrnehmungen gibt es kein falsch und richtig in dem Sinne, sondern es ist die Wahrnehmung einer Person an dieser Stelle zu diesem Bild oder Objekt, zu dieser Emotionalität, die da gezeigt wird auf dem Bild, zu diesem Sachverhalt. Und dann dann bedanke ich mich auch dafür und dann gehe ich aber zu der Gruppe zurück im übertragenen Sinne und frage, die Gruppe. Was meint ihr? Wie habt ihr das wahrgenommen? Das heißt, da kommen wieder eventuell andere Wahrnehmungen rein. Und gemeinsam, da brauchen wir gar nicht zu sagen, das ist richtig oder falsch, sondern in der Regel ergibt sich da am Ende ein Gesamtbild, womit in aller Regel auch sehr viel von dem sogenannten kunsthistorischen Gehalt eines Bildes oder Objektes erschlossen wird.
Also ich habe es ja selber erlebt und kann nur sagen, dass ich auch empfinde, dass das deine Art, die Fragen zu stellen, so eine sehr wohlwollende Bühne aufmacht, ne? Auf der ich dann auch gerne bereit bin, was zu erzählen. Und wir haben das ja auch mehrfach erlebt, dass dann auch über die Wahrnehmung hinaus manchmal sogar aus dem eigenen Erleben erzählt wird. Aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Was ist denn der Mehrwert, den Menschen in psychischen Krisen, Jugendliche in Krisen oder mit Erkrankungen haben durch diese Führung, außer dass es jetzt Hochkulturgenuss ist und sogar ein bisschen Stress macht, wie wir jetzt gehört haben. Und natürlich ist es eine schöne Zeit, aber was ist der Mehrwert, den wir da ja glauben zu haben, denn sonst würden wir dieses Projekt ja auch nicht schon so viele Jahre machen.
Ich würde damit beginnen, es ist ja keine Therapie, möchte es auch nicht sein. Und es ist auch keine Schule oder kein außerschulischer Lernort, wie man so schön sagt. Und das möchte es auch nicht sein. Sondern es geht darum, dass die Menschen Erfahrungen sammeln in einem Bereich, in dem sie sich ja erstmal in den allermeisten Fällen gar nicht so zurechtfinden oder auskennen. Und der Jochen beginnt eigentlich jedes Bild mit so, was seht ihr? Und das ist so eine offene Frage und er hat auch durch die Art, die ist so wunderbar, geht sie auf jeden zu und mein Eindruck ist, dass jeder etwas sagen kann, aber nicht sagen muss. Also es ist so ein druckfreier Raum. Und dann kommen in den allermeisten Fällen Antworten, auch von denen, von denen man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Da kommen Antworten und vielleicht beim zweiten Bild dann spätestens merken alle, es gibt tatsächlich kein richtig und kein falsch, sondern es kommt darauf an, was ich hier sehe und wie ich das Ganze jetzt hier einordne und sehe. Was ist der Mehrwert? Das ist eine gute Frage, vielleicht gerade, dass es kein außerschulischer Lernort ist und keine Therapie. Es wird danach, es passiert ja was mit den Jugendlichen, die machen sich Gedanken. Der Jochen sucht ja auch Bilder gezielt aus. Das heißt, alle kommen, auch wir, die wir dabei sind, ins Denken und wir machen uns unsere Gedanken, aber die werden danach nicht nochmal aufgearbeitet, nachbearbeitet, besprochen, sondern es kann so stehen bleiben. Vielleicht sage ich gleich noch mal was dazu, so wie wir zu Anfang auch tatsächlich ausgesucht haben. Ganz zu Anfang sind wir auch manchmal zusammen durchs Museum gelaufen.
Ja, oder vielleicht kann einer von euch auch einfach noch mal sagen, was denn dann auch die Erfahrungen sind, wie die Schülerinnen später, was sie darüber berichten, was sie sagen, was ihnen das gebracht hat.
Also ich wollte zu dem, was Ellen gesagt hat, noch anschließen. Ich glaube, dass die Schüler merken, die Schülerinnen merken, dass bei meinen Fragen tatsächlich eine richtige Neugierde steckt, was ich für Antworten bekomme. Das heißt, ich mache das nicht mit der Fragestellung des Experten, der sowieso alles eigentlich weiß und sich da einen Scherz macht, indem er die Besucherinnen fragt, sondern ich hätte gerne gewusst, wie dieses Bild vornehmlich vor allen Dingen auch in Hinsicht auf Emotionen, darum geht es oftmals bei der Auswahl, oder von in der Beurteilung von Situationen oder kleinen Geschichten, was für Antworten ich bekomme. Und manchmal bekomme ich in der Tat Antworten, die stehen nicht in der Kunstgeschichte, die habe ich mir im Vorfeld auch nicht überlegen können, sondern das ist was Originelles. Und jetzt, was den Mehrwert angeht für die Schülerinnen, dass egal, ob so etwas Außerordentliches passiert oder ob dieses allgemeine Entdecken nur passiert, sie erleben an einem öffentlichen Ort, einem besonderen Ort, dass sie selbst auch als Teil etwas beigetragen haben, bei diesem gemeinsamen Entdecken. Ich bleibe bei diesem Begriff, ja. Und ich glaube schon, dass das auch etwas mit einem Selbstwertgefühl machen kann, gerade wenn man sonst große Probleme hat damit, denn das ist ja mit vielen psychischen Erkrankungen verbunden, dass man sich traut, seine eigenen Wahrnehmungen zu äußern oder seinen Gefühlen zu trauen.
Genau, es geht um Selbstwirksamkeit. Ja. Und ich weiß, das hat die Tina Emsermann, also für den Bereich der Erwachsenen auch nochmal zusammengefasst, dass es ja auch darum geht, das zu formulieren, was man selbst sieht und dann auch zu hören, was die anderen sehen. Und das geht dann so in einen Abgleich. Und die Wahrnehmung der anderen werden ja auch so stehen gelassen. Es steht dann nebeneinander und doch irgendwie verbunden. Und auch das bewirkt ja etwas. Ne? Es ist dann ein Zuhören, ein sich selbst mitteilen und es bleibt so stehen auch.
Ja, ich mache das grafisch oder ich habe das grafisch mal an einem Dreieck dargestellt, also mit mir an der einen Spitze als Moderierender und dann auf der anderen Seite das Kunstwerk und gegenüber stehen dann die Gruppe und die Gruppe ist noch einmal unterteilt in Gruppe als solche und dann auch jeden Einzelnen. Und als Moderierender sehe ich es als meine Aufgabe an, einerseits mich immer auf das Kunstwerk zu beziehen. Ich bin dem Kunstwerk in Schnittmenge dem Museum verantwortlich. Und andererseits aber auch dann immer wieder in Rückmeldung zu den Äußerungen des Einzelnen und in Schnittmenge zu der Gruppe dann mich zu verhalten. Und im Grunde genommen bin ich ständig in Bewegung, also nicht nur, wie ich hoffe, geistig, sondern tatsächlich auch physisch, ja. Und ich glaube, auch das, dieses ständige Hin und Her, was ja auch als Wertigkeit gegenüber allen Beteiligten verstanden werden kann, das hält auch Konzentration wach, ja. Also indem ich auch immer wieder am Kunstwerk auch visualisiere, was damit gerade gemeint sein kann oder wenn ich eine Frage habe, was ist denn da mit diesem Detail oder so, ja, dann sage ich das nicht aus der Ferne, sondern ich lenke quasi die Blicke und ich glaube, auch das gehört zur Konzentration mit dazu.
Kann ich das noch ergänzen? Es ist ja auch so, dass du schon auch mit der Zeit auch immer noch mal wieder so Gruppenarbeiten, also das klingt schon wieder so nach Arbeit, nein, sondern besondere Übungen. Situationen, Übungen. Genau, Übungen geschaffen hast, wo sich dann vielleicht mal zwei erstmal selbst über ein Kunstwerk unterhalten und austauschen können und dann das dann der Gruppe mitteilen oder auch unterschiedlichste körperliche Übungen dann schon mal im Museum da anbietest, wo es ja auch gelingt, dass eigentlich auch immer alle mitmachen.
Könnt ihr dazu mal ein Beispiel machen? Weil wenn man das noch nicht erlebt hat, wie die Führung abläuft, ist das vielleicht noch fremd.
Also mir fällt was aus dem Columba ein. Ja. Da ist ja in der ehemaligen Sakristei, also in einem Raum, der unter freiem Himmel ist, als erstes Kunstwerk von Richard Serra, ein Kunstwerk aus Stahl, Kortenstahl, aufgestellt. Also zwei Dreiecke, die sich einander stützen, ja, also die zusammen so eine Art Tor bilden. Und das Kunstwerk, wenn es sich vom Wetter her anbietet, nehme ich gerne als erstes Kunstwerk. Und dazu ist mir dann eine Übung eingefallen. Erst gucken wir uns das Kunstwerk an, überlegen, was das sein kann. Wir gucken uns auch zum Beispiel diesen brüchigen Boden an, ja, der ja für ein Museums- oder für ein Kunstgegenstandsuntergrund sehr untypisch ist. Und ich lasse auch dieses Kunstwerk mit Namen versehen. Also ich nenne praktisch nie bei einem Kunstwerk den Künstler. Ja, also zumindest erst ganz am Schluss oder erst, wenn es nachgefragt wird. Und ich lasse dann auch zum Beispiel Namen für das Kunstwerk geben. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war, ich habe dann eine kleine Körperübung gemacht, dass ich auf der Basis dessen, dass ich gefragt habe, vor allen Dingen, ob man sich vorstellen kann, ob diese Einzelteile auch einzeln stehen könnten oder ob die wirklich einander stützen müssen. Das ist im Grunde genommen das Zentrum des Kunstwerks. Und dann habe ich daraus eine Übung gemacht, dass jeweils zwei sich zusammentun sollen und sich nur mit dem Zeigefinger berühren sollen und so einmal den Raum umrunden sollen, ja, ob sie das schaffen. Und es ist die Aufgabe, nicht den Kontakt zu verlieren, ja. Und wir wissen ja, dass Berührung an sich schon ein Problem sein kann für solche Gruppen. Und dann natürlich auch diese Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn das wirklich etwas Lebensentscheidendes sein könnte, wie es tatsächlich Richard Serra im Grunde genommen abgeleitet hat, weil er seine Erfahrungen aus Auschwitz von Primo Levi, dem italienischen Juden und Widerstandskämpfer, und danach hat er auch dieses Kunstwerk genannt, die Untergegangenen und die Geretteten. Und ich habe dann immer gefragt, welcher Teil sind die Untergegangenen und welcher Teil sind die Geretteten? Und dann konnte sich jeder dafür entscheiden, ja, welcher Teil welcher sein könnte. Und ich habe das auch immer begründen lassen. Und vielleicht noch das, weil das, glaube ich, bei den meisten Dingen, wenn ich eine Aufgabe stelle, dann frage ich gerne auch immer, warum hat man es auf diese Art und Weise gelöst oder warum hat man den Teil und nicht den Teil ausgesucht für sich selbst, ja. Und ich mache es dann ganz bewusst und möglichst empathisch, dass ich frage, sagst du uns auch, warum du dir das genommen hast oder gewünscht oder benannt hast, weil ich dann nämlich darauf hoffe, dass darüber, über die Namensnennung und über diese Begründung etwas vom Privatleben, also vom Leben oder von der Verfasstheit desjenigen mit in die Antwort hineinkommt, über das Kunstwerk dann aber, ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich im Kern gerne erreichen möchte.
Aber das ist auch das, was wir, glaube ich, alle erlebt haben, wenn wir mal mit dir da waren, was dann wirklich so die ganz besonderen Momente sind. Und Ellen, du kannst da bestimmt auch noch von ein, zwei erzählen. Das fände ich auch schön, wenn wir ein, zwei solche Momente mal hier noch darstellen können, wo nämlich über diese Auseinandersetzung mit der Kunst in dieser Form es gelingt, dass jemand auf sich selber schaut, der vielleicht auch manchmal in einer Form der Therapie gar nicht so direkt erreichbar ist, wenn die direkte Frage gestellt wird, aber über diese Auseinandersetzung und Bildbetrachtung auf einmal Rückschlüsse auf sich zieht und sagt, ja, aber ich empfinde manche Dinge dann so und so, ne? Wenn dann so eine Dinge abstrahiert werden, dann kommt dieser Rückschluss auf sich. Das, also ich selber habe da ja ziemlich berührende Momente miterlebt. Erinnerst du welche?
Ich komme da immer wieder auf die wunderbare Stunde, die wir hatten im Museum Ludwig in der Helge-Young-Ausstellung. Der Jochen schmunzelt schon, weil das war wirklich eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Also es gab, wir haben uns mehrere Dinge von der Helge-Young angeschaut. Ich glaube, es war so 2018, hatte sie eine Sonderausstellung im Ludwig. Und in einem Bereich ging es darum, dass ganz viele Infusionsständer bestückt mit bunten Lampen, zum Teil sehr grell, sehr bunt, dann immer mal auch einfarbig. Also es gab ungefähr 8, 9, 10 solcher Infusionsständer und die Aufgabe war da vom Jochen, sich doch einen auszusuchen und dann auch zu erzählen, warum man sich denn jetzt für diesen Infusionsständer entschieden hat. Und da hat sich ein Jugendlicher einen ganz bunten Grellen ausgesucht und sagte, das erinnert mich an die Geschichte, an die unendliche Geschichte von Michael Ende, der Nachtwald Pellegrin, der ja allmorgendlich zu Staub zerfällt. Und das war so meine erste, mein erstes Aha-Erlebnis, weil die Geschichte, die unendliche Geschichte, handelt ja von Bastian, der nicht in die Schule geht, sondern sich immer auf dem Dachboden versteckt und dann heimlich die Geschichte liest. Und auch bei Hege Young, das fand ich eigentlich noch beeindruckender, ein weiteres Kunstwerk, oder das war eher eine Installation, waren, sie wirkten wie Käfige. Also ja, vielleicht Käfig ist das falsche Wort. Es waren so Kästen, auch bunt beleuchtet von innen. Und es gab außenrum Jalousien. Und die Jugendlichen, die ja auch, ne, mit denen es schwerfällt, ja auch in der Regel, oder auch nicht, sondern des Öfteren auch rauszugehen, auch mit Ängsten zu tun haben, haben sich im ersten Teil der Besprechung, ne, was seht ihr da, sehr damit beschäftigt, dass diese Konstrukte, diese Kästen Schutz bieten. Schutz vor Blicken von außen, man kann die Jalousien öffnen oder zumachen und es gibt noch ein schönes warmes Licht drinnen, man kann sich wohlfühlen, man kann sich zurückziehen, auf sich besinnen, alles Anregungen von den Jugendlichen. Und auf einmal gab es so eine Wendung und es ging, jemand stellte dann in den Raum, naja, aber eigentlich ist es auch, kann es auch was sehr Einengendes haben. Ich fühle mich geschützt, aber ich werde auch meiner Freiheit oder ich hab nicht mehr so die Freiheit rauszugehen und ich kann auch nicht rausschauen, weil ja die Jalousien zu sind. Und da wurde so dieses so deutlich, was es halt auch sein kann, wenn es einem nicht so gut geht, um rauszugehen. Ja, man begrenzt auch seine eigenen Möglichkeiten, weil man nicht den Weg raus schafft zurzeit und vielleicht aber doch gerne zumindest rausschauen möchte, die Jalousien öffnen möchte, um wenigstens rauszuschauen und dann vielleicht im nächsten Schritt auch wieder rauszugehen und dann auch teilzuhaben an der Gesellschaft und am Leben. Das war, also es war, und ich merkte, es war so ein besonderer Moment für die ganze Gruppe, weil auf einmal wurde es allen klar, dass was Schutz bietet, hat auf der anderen Seite auch etwas Engendes, Einengendes, kann es haben.
Jochen, hast du auch so einen besonderen Moment, der dir in Erinnerung ist?
Ich habe jetzt angeregt der Ellen zugehört. Also wenn ich nochmal an die Hege Young denke, dass mit diesen Ständern, die ja so Infusionsständer waren, aber auch das musste man, da musste man erstmal genau hingucken, ja, und das war nicht direkt zu sehen. Und ich weiß, weil eine Gruppe, die einen ausgesucht hatte, die hatte ihn quasi auch so etwas wie ein Christbaum oder so angesehen, der geschmückt wird. Und worauf das Ganze hinauslief, das war im Grunde genommen, das hängt auch mit der Nachtwald-Geschichte zusammen, die am Morgen dann quasi zerfällt, ja. Wenn das deutlich wurde, wenn bei so einem Infusionsständer die elektrische Leitung, die sah man nämlich überall, die elektrischen Leitungen, das ganze Ding war voll mit elektrischen Leitungen. Und es gab eine entscheidende Leitung, die dafür sorgte, dass das ganze System versorgt wurde. Und es war klar, wenn das unterbrochen war, dann funktionierte diese ganze Beleuchtung nicht mehr, dann funktionierte dieser ganze Kontext nicht mehr und auch die Hilfeleistungen, die dadurch möglich waren, funktioniert nicht mehr. Das heißt, das Leben war auf jeden Fall brüchig. Ja. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die diese Gruppen ja, glaube ich, alle mit sich nehmen.
Gibt es auch, um auch mal so auf die andere Seite, gibt es auch kritische Momente, der sowas auch mal erlebt? Also ich meine, ich weiß aus unseren vielen Besprechungen und unseren Austauschen eigentlich, dass ich das nie zur Kenntnis genommen habe, sondern dann ist es wahrscheinlich eher so, dass sich die Schüler, Schülerinnen oder Teilnehmerinnen ein bisschen zurück oder mehr bei sich bleiben. Ne?
Also es gibt sicherlich die Situation, wo Jugendliche für sich zurückziehen oder nochmal Raum brauchen, ne, und dann vielleicht auch nochmal eine Runde dann mit einer Kollegin durch das Museum gehen. Jedoch ist es ja so, dass wir bei der Auswahl oder dass der Jochen bei der Auswahl der Kunstwerke schon auch darauf achtet, was kann das denn auch gegebenenfalls anregen oder was kann vielleicht auch getriggert werden. Und ich weiß, als wir ganz zu Anfang auch gemeinsam durchs Museum gegangen sind, das waren immer wunderbare Momente, wir beide durchs Museum. Da ging es dann auch darum, welches ist denn jetzt auch, lässt sich gut besprechen, welches ist ein gutes Kunstwerk. Und ich erinnere mich da auch, wie heißt der, Fontane?
Fontana,
genau.
Lucio Fontana
hat beispielsweise hat mehrere Werke gemacht, Leinwände, die dann geschnitten sind. Also man sieht quasi Schnitte auf einer Leinwand. Man kann ganz viel draus lesen. Da war jedoch immer meine Sorge, dass das zu sehr gewisse Jugendliche einfach auch triggern könnte, weil es halt so sehr an Schnittwunden beispielsweise auch erinnert. Und so gab es so ein paar Kunstwerke, die erstmal auch gar nicht besprochen wurden. Was vielleicht auch nochmal so ein Kunstwerk ist, jetzt musst du mir helfen, das hängt gerade im Ludwig und es ist dieses große Kunstwerk, wo jemand einen anderen Menschen schminkt und man weiß nicht wirklich, wer wird da geschminkt. Ist es eher ein männlicher Mensch, der geschminkt wird oder eine weibliche Person? Und es sind ja auch bei uns Kinder und Jugendliche, die auch da sich in dem einen eher wiederfinden und in dem anderen. Und das wurde auch immer wieder gerne besprochen von den Jugendlichen.
Ja, das Bild heißt Marina schminkt Luciano und es geht also ein sehr großes Bild, Fotorealismus hängt im Ludwig. Ich habe es lange Jahre nicht wahrgenommen, weil es mir irgendwie zu grell war und dann habe ich es wahrgenommen und also näher wahrgenommen und dann auch eingesetzt und ich fand es ganz toll. Und auch in der Wirkung und im Grunde genommen, wir sind ja hier unter uns, geht es darum, dass ein Mann eine Frau schminkt und in Wirklichkeit ist der Mann eine Frau und die Frau, die da angeblich geschminkt wird, ist in Wirklichkeit ein Mann, ja. Das heißt, die Identitäten sind umgedreht und natürlich würde ich so etwas nie erzählen, sondern ich frage, was ist zu sehen und erst wenn alles so ein bisschen aufgefächert ist, erst dann kommt die Frage, aber die Frage kommt auf jeden Fall, ist es denn sicher, dass, also wenn das nicht schon vorher von der Gruppe selbst gekommen ist, ist es denn sicher, dass das ein Mann oder dass das eine Frau ist und wie ist das heute? Ist das eine Frage von Identität oder spielt man mit Identität? Ist das wie im Karneval oder ist das, also solche Fragen, ja, und ich denke, dass das Bild so wichtig geworden ist in bestimmten Kontexten. Das hängt natürlich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre zusammen. Und es war immer so, dass ich das sowohl bei Demenzgruppen, wenn es sich irgendwie ergeben hat. Und dann natürlich auch sowieso bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen immer so gehalten habe, dass ich versuche, gesellschaftliche Entwicklungen, die höchstwahrscheinlich auch ja mitbekommen haben, auch wenn wir die so nicht benennen, dass ich das im Bild versuche, wahrnehmen zu lassen.
Vielleicht noch mal eine Frage, die so in die Tiefe geht, bevor wir mal so einen kleinen Block machen zu den organisatorischen Dingen. Wie lange dauert die Führung? Ihr habt das zum Teil gerade schon gesagt. Wie viele gehen damit? In welche Museen gehen wir? Wie wird es organisiert? Und zwar die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt gesagt, das Ziel ist die gute Zeit. Und wir sehen, es gibt auf jeden Fall einen Mehrwert, den wir jetzt beschrieben haben. Es ist keine Therapie. Finden sich denn Aspekte wieder in den Therapien? Erlebst du das, Ellen, dass du das Gefühl hast, ja, da gibt es Schülerinnen und Schüler, die haben da offensichtlich irgendwie so ein Thema mitgenommen und das hat sie irgendwie wahrnehmbar weitergebracht?
Wir machen ja im schulischen Kontext, und ich denke, das gilt ja auch für den Erwachsenenbereich, keine Therapie in dem Sinne. Was man sehen kann, auch im Nachklang, ist, dass es die Jugendlichen und auch die Erwachsenen berührt. Es ist ja so, dass gerade auch im Erwachsenenbereich die Menschen immer wieder auch mitgehen, sich immer wieder, man muss ja auch sagen, aufraffen. Und auch wir haben es versucht, wir haben ja eine sehr wechselnde Schülerschaft, aber auch wir haben es versucht, das über einen begrenzten Zeitraum zu wiederholen, sodass einfach auch die gleichen Schüler häufiger teilnehmen konnten. Und auch da war klar, sie haben einen Mehrwert, sie gehen gerne mit. Sie beteiligen sich dann vielleicht auch schon beim ersten Bild von vornherein aktiver und gehen gerne und nehmen es auch für sich an. Und diese kleinen Momente, wie beispielsweise bei Hege Young, bei den Käfigen, sage ich jetzt doch mal, oder aber auch bei dem Bild, das wir gerade besprochen haben, das sind ja Momente, die entdeckt ja jeder Jugendliche, jeder Erwachsene für sich und stellt dann beispielsweise fest, weil der Titel der Bilder wird ja immer erst am Ende gesagt, naja, vielleicht ist es auch in diesem Fall gar nicht so wichtig, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, wer da wen schminkt, sondern es kommt auf meine Wahrnehmung an, wie ich es denn wahrnehme. Und beides kann aber so stehen bleiben. Und das sind ja Dinge, die kann man gar nicht unbedingt in Worte fassen, aber das sind Dinge, Perspektiven, Wahrnehmungen, die jeder so für sich dann auch mitnimmt. Ja.
Aber ich glaube, das kann man abschließend auf jeden Fall sagen. Es ist ja so wertvoll, was da erlebt wird. Das merkt man atmosphärisch, das merkt man in den Rückmeldungen. Wir haben ja auch einige, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, auf unserer Website durchaus auch ein paar Feedbacks, Rückmeldungen, Artikel stehen, die zum Teil auch sehr, sehr berührend sind und die alle zeigen, dass es irgendetwas zumindest macht mit den Jugendlichen, mit den Teilnehmerinnen.
Ich würde da gerne noch etwas anschließen, nämlich, dass, glaube ich, auch jetzt aus den Beschreibungen deutlich geworden ist, gerade auch, weil wir keinen schulischen Kontext wollen, weil wir keinen therapeutischen Kontext wollen. Und ich lege großen Wert darauf, dass ich keinen Bildungsinput geben will. Ja. Und ich glaube, dass die Schülerinnen oder auch die Erwachsenen, die daran teilnehmen, das Gefühl haben, sie müssen nichts an Fachwissen oder besonderen Kenntnissen mitbringen, um sich über ein Bild unterhalten zu können oder sich an einem Entdecken beteiligen zu können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, überhaupt in der Wahrnehmung von Kunst, aber auch überhaupt auch von Menschen, weil ich glaube, im Zentrum dieses gemeinsamen Entdecken steht, dass alle lernen, genauer hinzugucken, ja. Und gerade auch Kunst macht zu 95% die Darstellung von Menschen oder dem, was sie tun aus. Und ich glaube, dass es da sehr viel wichtiger ist, genau
hinzugucken. Also ich finde, das hast du gerade unfassbar schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir schon am Schluss wären, wäre es jetzt das Schlusswort. Weil ich finde, ja, das drückt ja so sehr aus, es ist komplett leistungsfrei. Ne? Es geht überhaupt nicht um Vorwissen, sondern es geht in dem Moment eigentlich um meine Wahrnehmung und dass ich dann von mir wieder was zurückgebe. Also das fand ich jetzt sehr, sehr schön nochmal für dieses Projekt zusammengefasst. Dennoch, auch mit einem kleinen Blick auf die Uhr mal, weil ich merke, wir sprechen mit zwei Gesprächspartnern logischerweise mehr und länger. Aber alles gut. Mag mal einer von euch beiden so ein bisschen die wirklich die Basics mal formulieren. Wie oft findet das statt? In welche Museen gehen wir in Köln? Wie ist das organisiert? Wie viele Leute sind in so einer Gruppe? Wie lange dauert es?
Ich kann es kurz zusammenfassen, weil ich das schon öfter getan habe. Also ich denke so, wir haben eine Obergrenze von Betroffenen, das sind so 10 bis 12 Personen, weil ansonsten funktioniert das Format nicht mehr, weil ja jeder irgendwie auch zu Wort kommen soll, wenn er das möchte. Das andere und dann eben mindestens 2 Begleiterinnen. Und dann, wie oft, also oder über die Dauer habe ich schon was gesagt, das soll so zwischen 60 und maximal 90 Minuten sein. Und wir gucken uns in der Zeit in der Regel so zwischen 3, 4, nicht sehr viel mehr Kunstwerke an. Das können Bilder sein, das können Objekte sein. Und wir machen das in 5 beteiligten Häusern in Köln, also sehr angesehenen Häusern. Das Museum Ludwig, das Wallraf-Richartz-Museum, das Columba, das Schnütgen, also das Museum für geistige Kunst. Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon 4 und es könnte auch sein, dass noch dazu kommt dann das Kölnische Stadtmuseum. Und worauf ich mich besonders freue, ist eine Sonderausstellung im Ostasiatischen Museum zu einer modernen Künstlerin.
Wie schön, dass wir in Köln so reiche Museen haben, ne?
Ja. Und vielleicht noch kurz ergänzend, es ist auch immer so, dass wir nach den Veranstaltungen dann auch immer noch mal ne, ins Gespräch gehen, wie war es, was war gut und dass du da ja auch sehr flexibel bist, ne, wenn wir beispielsweise mit Jugendlichen kommen, die vielleicht nur 3 Kunstwerke sich anschauen können, dann guckt man, okay, welche 3 Kunstwerke sind es dann und dann ist es vielleicht dann nicht ganz so lang, sondern dann 60 Minuten statt 90, ne, das ist... Also es ist auch sehr flexibel.
Nun hatten wir ja mit der Pandemie eine starke Zäsur. Ich erinnere mich, dass wir 3 uns dann mal per Zoom verabredet haben und dann gesagt haben, jetzt versuchen wir mal den Museumsbesuch digital und waren alle so ein bisschen, naja, ob das funktionieren wird. Ich erinnere mich aber auch daran, dass ich das total toll fand. Da haben wir nämlich quasi mit dir das Ganze digital gemacht und vielleicht mal ein kurzer Einblick darin, wie das ganze Format digital funktioniert, weil inzwischen sowohl digital als auch interaktiv wird es ja auch gemacht.
Also es gibt 2 Möglichkeiten. Das eine ist, wenn es einzelne Teilnehmer sind, dann ist das im Grunde genommen sowas wie eine Zoom-Konferenz, wenn man das so nennen kann, wobei dann von mir einzelne Bilder geteilt werden und dann in dem gleichen Verfahren mittels Detailvergrößerung und so weiter entdeckt werden. Das ist aber nicht das, was wir jetzt gemacht haben, sondern wir haben auch das ja dann auf die vorhandenen Gruppen bezogen und dazu braucht man vor Ort eine 2. mobile Webcam. Das heißt, man braucht eine Projektionsfläche, Fernseher oder Leinwand und eine gute Internetverbindung. Und man braucht eine 2. mobile Webcam, wo das Bild desjenigen und der Ton desjenigen, der sich gerade zu einem Bild äußern möchte, eingefangen wird und ich kann mich dann unmittelbar mit ihm darüber unterhalten und zugleich ist das auf der Bildoberfläche, der Projektionsfläche für die ganze Gruppe.
Heißt aber ja eigentlich, du kannst durch alle Museen dieser Welt spazieren.
Ganz genau, das tue ich mittlerweile auch. Ja. Also nein, nicht spazieren, sondern es sind ausgewählte Digitalisate, weil wenn ich spazieren wollte, es gibt auch dieses Format, aber das ist technisch deutlich aufwendiger. Da braucht man 3 Personen mindestens für und das ist richtig teuer für die Museen. Ja. Wir haben das im Bereich psychische Erkrankungen dann nach der Pandemie erstmal eingestellt, weil alle froh waren, wieder ins Museum zu kommen. Im Bereich Demenz ist das mittlerweile dieses digitale Gruppenformat der große Bringer. Ja. Also ich habe Kontakte dann oder Seniorenhäuser im ganzen Deutschsprachigen.
Das finde ich großartig, ne? Also auch so was. Wäre vor der Pandemie nie denkbar gewesen. Ja, ne? Ja. Und jetzt gerade in Seniorenheimen und ne, wie schön ist das für die. Ne? Aber gerade auch, weil du jetzt schon die Verbreitung angesprochen hast, denn das ist ja noch so was anderes. Jetzt hören uns vielleicht auch Hörerinnen zu im Bundesgebiet. Und ich weiß, wir machen das in Köln. Ich weiß aber auch, dass es das, glaube ich, in nicht so vielen anderen Städten gibt. Aber du bildest Leute aus. Vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was zu dieser Ausbildung in diesem Format.
Ja, sehr gerne. Da kann ich auch direkt wieder meine Kolleginnen, mit denen ich das ja entwickelt habe, das war dann die Ellen und das war die Tina Emsermann, von der auch schon die Rede war, für Erwachsenengruppen. Wir haben schon unmittelbar vor der Pandemie ein solches Schulungsformat entwickelt, damit Museumsmitarbeiterinnen, die so etwas auch machen wollen in ihrer Einrichtung, in ihrem Museum, beziehungsweise ein Lehrpersonal oder aber ein therapeutisches Personal, was solche Gruppen auf deren Seite daran beteiligen wollen, dass die eine Schulung, eine Handhabung bekommen, wie man so etwas am besten gestalten sollte, aufgrund unserer Erfahrungen. Und da haben wir auch die erste Schulung unmittelbar vor der Pandemie gemacht im Museum Ludwig. Und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Dann ist das erstmal abgebrochen. Und vor 2 Monaten war ich das erste Mal damit in Österreich jetzt. Und da will man das auch demnächst in den Museen anbieten. Und natürlich würde ich auch gerne so etwas für andere Museen oder Einrichtungen.
Wir haben ja hier einen guten Verbreitungschannel über den Podcast. Wie sieht es denn insgesamt bei dem Projekt aus? Was würdet ihr euch denn vielleicht an Weiterentwicklung und an Möglichkeiten noch wünschen? Gäbe es da was oder sagen wir eigentlich, ist es super so, wie es ist? Führen wir es weiter?
Also weiterführen gerne, gerne, gerne und in jedem Fall. Und manchmal ist es auch, finde ich, ganz gut, wenn es so blieb, wie es ist. Ne? Also ich finde, die Abwechslung ist gut und wichtig und auch die unterschiedlichsten Museen. Jedes Museum hat ja nochmal so auch seine ganz eigene Atmosphäre. Das finde ich schön. Also auch das Wallraff-Museum, ich glaube, das ist nochmal eine größere Herausforderung als jetzt Pop-Art im Museum Ludwig. Jedoch, das finde ich einfach auch gut, dass wir da so die Vielfältigkeit auch haben. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen und auch den Museen empfehlen, sich da auf den Weg zu machen.
Ja, das würde ich mir natürlich auch wünschen. Wir machen ja auch dank der Eckart-Busch-Stiftung mittlerweile viele Führungen im Jahr, unterbrochen durch die Pandemie. Man merkt auch immer noch, dass die Netzwerke beschädigt wurden während der Pandemie. Das ist nicht allein durch dieses oder in diesem Format, sondern allgemein. Und ich wünsche mir auch, dass das sich wieder stabilisiert. Und ich wünschte mir auch, weil wir ja auch gesehen haben, dass nicht nur die Schulen beteiligt sind, sondern dann auch die therapeutischen Einrichtungen beziehungsweise die medizinischen Einrichtungen, und dass dadurch das Setting oder die Logistik sehr eng gespannt ist, ja. Und vielleicht müsste man da auch noch einmal versuchen, einen entspannteren Kontext herzustellen.
Dann warten wir es mal ab und gucken, ob uns die richtige Idee noch kommt. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle und vielleicht den Hinweis, den wir eben beim Organisatorischen vergessen haben. Also wenn Interesse für das Projekt besteht, findet man alle Kontakte bei uns unter Kunst für die Seele Museum Erleben unter den Projekten und dann auch den Kontakt direkt zu dir. Jetzt stelle ich euch noch die Frage, die wir allen unseren Gästen hier im Podcast stellen, nämlich: Was tut ihr für eure seelische Gesundheit? Mit Peggy spazieren gehen.
Ja, das ist doch wirklich wunderbar. Mit Peggy, meinem Hund, spazieren gehen und viel Zeit für die Familie oder mehr Zeit für die Familie einplanen. Das wäre schön und es ist auch immer schön.
Ich gehe auch gerne spazieren. Ich gehe speziell gerne am Rhein spazieren, weil ich am Rhein aufgewachsen bin. Und so eine Wanderung, das ist so Balsam für meine Seele. Zumal auch, wenn man sich das so langsam vorstellt, der Rhein ist das, was für mich immer in Bewegung ist. Und ich glaube, dass das auch wichtig für mein Leben
ist. In Bewegung sein. Im übertragenen Sinne.
Ja.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Und ich freue mich, dass wir unser Projekt schon so lange so erfolgreich und so toll miteinander gestalten und führen. Und es macht viel Freude und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit Kunst für die Seele. Vielen Dank dafür. Im März spreche ich mit Markus Wirz bei Redselig, der von der Drogenhilfe Köln ist. Er ist dort Geschäftsführer und wir sprechen natürlich über das Thema Sucht und alles, was die Drogenhilfe Köln für die Betroffenen leisten kann. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.